Kundenorientierung, ist ja egal, welche Wörter ich nenne. Also auch Conversion und Capture, das war ja nichts Neues. Ich habe früher auch schon Stricklisten geführt bei uns im Unternehmen, wer reinkam, wie belastbar die nachher waren, wenn ich mal auf Toilette war oder wenn ich gerade keine Lust hatte. Und Conversion hatten wir auch schon immer, es war Abschluss. Ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, es ist wichtig, das zu öffnen, damit man digital geht. Ich bin aber hundertprozentig deiner Meinung und das hat sich aber eigentlich nie geändert. Die Herausforderungen werden nur größer und die Möglichkeiten werden größer und die Erwartungen der Kunden werden größer, sich darauf einzuspielen. Natürlich muss ich mich damit beschäftigen und nicht. Und das ist halt die Schwierigkeit, auch die viele Unternehmer gerade im Mittelstand haben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trendforum Retail Podcast. In der Trendforum Retail Akademie befassen wir uns mit den Themen rund um den Retail. Was macht den Retail der Zukunft aus? Welche Chancen schlummern da noch? Welche neuen Möglichkeiten haben Händler, hier mit den Konsumenten in Kontakt zu gehen? Neben Retailern sprechen wir mit Ladenbauern, mit Konzeptionisten, mit Designern, aber auch mit Startups, um die Rolle des Retailers, des Händlers ein bisschen neu zu definieren, hier neue Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir haben heute das Glück, dass wir mit Sebastian Deppel sprechen. Sebastian Deppel ist der Leiter im Team Unternehmensberatung bei der BBE Handelsberatung in München. Die BBE Handelsberatung schaut sich das Thema Retail ganz genau an und ist hier der Experte, wenn es darum geht, neue Konzepte, neue Themen halt zu eruieren, umzusetzen und die dann auch im Handel zu besprechen. Wenn ihr auf die Themen steht, die wir hier im Podcast besprechen, freuen wir uns immer, wenn ihr uns auf den Kanälen folgt, hier ein Abo dalasst und mit uns gemeinsam den Weg weitergeht. Ich begrüße jetzt erstmal Daniel Schnöd, den Initiator des Trendforum Retail. Daniel, wie geht's dir heute?
Ich freue mich jetzt auf den heutigen Tag. Wir haben ja noch ein bisschen Arbeit vor uns und wir haben jetzt Sebastian Deppel im Talk. Was ich spannend finde, weil wir uns auch schon seit vielen Jahren kennen, über die verschiedenen Gremien. Aber vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen zu deiner Person, Sebastian, deine Entwicklung und wo du heute bei der BBE stehst und wie die BBE ihre Aufgabenschwerpunkte so in den letzten Jahren, aber auch gerade jetzt in der Corona-Krise, wie sich die Aufgabenschwerpunkte verschoben haben. So ein kleiner Blick in Richtung E-Laboratorium. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was dazu erzählen, dann wissen auch die Zuhörer und Zuseher Bescheid.
Ja, hallo die Herren. Ich freue mich sehr, hier bei dem Format dabei sein zu dürfen. Ich darf dich gleich korrigieren. Das ist natürlich zum Einstieg nur, lieber Daniel, E-Laboratum. Ja, man sieht, wie wichtig Namensgebungen sind. So spricht man gleich drüber und wir haben eine besondere Erhöhung. Aber alles gut, alles fein. Freue mich sehr. Danke auch für die Intro. Gerne erzähle ich ein bisschen was über meine Person und über das, was uns so den ganzen Tag beschäftigt und warum ich auch dieses Format sehr spannend finde und was ich hoffentlich vielleicht da ein bisschen beitragen kann. Ja, mein Name ist Sebastian Deppel, mittlerweile 44 Jahre, ein Kind des Handels, bin groß geworden in einem Handelsunternehmen. Das gilt im Übrigen auch für viele unserer Kollegen, zumindest aus dem Bereich der Unternehmensberatung. Habe sozusagen so die Fragestellung im mittelständischen Handel schon sehr früh als Kind, als Junior aufgesogen, ob am Frühstückstisch, Mittagstisch und Abendtisch, aber dann auch zwischendurch in irgendwelchen Ferien, wo man dann unterstützen durfte. Ich hoffe, dass das auch die Besonderheit ausmacht und zeigt, wie wir heute den Markt verstehen oder auch versuchen, Handelsunternehmen, insbesondere Unternehmerinnen und Unternehmer, zu unterstützen. Ja, die BBE, da darf ich nun schon seit einigen Jahren tätig sein. Mittlerweile darf ich den Bereich Unternehmensberatung verantworten. Die BBE ist seit 65 Jahren genau mit dem gleichen Fokus unterwegs, nämlich Handelsthemen zu unterstützen. Und wir sehen uns heute als derjenige, der eigentlich auf alle Handelsfragen eine Antwort findet. Wir sind mittlerweile über 160 Retail-Expertinnen und Experten aller verschiedenen Couleurs. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil ich denke, wir sind uns einig, dass das Thema Handel heute sehr komplex ist in ganz verschiedenen Facetten. Es gibt nicht die einige richtige Strategie, sondern verschiedene. Und das versuchen wir mit unserer Struktur heute mit 170 Experten abzubilden. Ich glaube, wir sind uns alle einig, heute reicht es nicht mal in YouTube, sich mal ein Video anzuschauen und dann der Experte über Marktplätze zu sein oder über Merchandising, sondern ich muss wirklich Expertise haben und Erfahrung haben, weil die Fragen doch sehr unterschiedlich sind und insbesondere die Lösung. Das versuchen wir genau mit unseren Experten heute abzubilden. Ja, vor 65 Jahren gegründet als Tochter des Handelsverbandes. Das sind wir immer noch. Das macht uns auch stolz, weil es natürlich auch ein sehr breites Netzwerk ist. Gibt auch Spannungsfelder, muss ich auch dazu sagen. Das ist natürlich immer, wenn man mit Lobbyisten, und das meine ich hier sehr, sehr positiv, auch wenn der Begriff vielleicht negativ belegt ist, eng verbunden ist. Es gibt natürlich auch Themen, wo wir nicht immer hundertprozentig auf der Linie vielleicht des Handelsverbandes sein dürfen oder sein können, weil einfach eine Fragestellung dahinter steht. Aber ich glaube, trotzdem überwiegt der ganz, ganz große Vorteil. Und ich glaube auch, der Handelsverband profitiert von unserem tiefen Praxiswissen und dass wir manchmal der Sparringspartner auch intern sind in vielen Themen. Ja, seit 65 Jahren Handel hat sich entwickelt. Ich will das gar nicht extrem aufführen. Ich glaube, das weiß jeder der Zuhörer. Ich bin selber nicht ganz seit 65 Jahren dabei, aber wie gesagt, durch mein Aufwachsen schon relativ breit in den Themen und lange in den Fragestellungen. Anfangs haben wir uns sehr stark mit dem mittelständischen Handel beschäftigt. Dieser Fokus hat uns nicht losgelassen. Mittlerweile ist natürlich das Handel-Thema sehr breit geworden. Dazu gehört heute Online, dazu gehören Hersteller, die Retail machen. Das zeigt sich auch an unseren Kunden, die von kleinen mittelständischen Unternehmen, und das klein meine ich nicht despektierlich, sondern im Gegenteil, immer noch in sehr hohem Maße abhängen von Verbundgruppen, von Herstellern, von Destinationen, Flughafen zum Beispiel, die mit uns verschiedene Projekte machen. Wir haben Kollegen, die sich nur mit dem Thema Standort beschäftigen. Das heißt, Gutachten erstellen, Verträglichkeiten, Einzelhandelskonzepte machen für Kommunen. Wir haben einen eigenen Bereich, die IPH, die sich nur mit dem Thema Immobilien beschäftigt, natürlich immer noch wesentlich im Handel. Auch sehr unterschiedliche Fragestellungen, mit aber einem gemeinsamen Überschneidungsbereich. Wir haben eine Tochter, Elaboratum, seit einigen Jahren sehr aktiv in dem Markt um das Thema New Commerce. Vielleicht ganz kurz da eingegangen. Die haben wir vor einigen Jahren mit dem Professor Gutknecht von der Uni München gegründet, weil wir gemerkt haben, dass dieses Thema gerade im mittelständischen Handel und in den Verbundgruppen sehr unterschiedlich diskutiert wurde. Und wir haben aber uns da bewusst entschieden, dass wir wirklich auf Expertisen setzen. Also die Kollegen bei Elaboratum, das sind wirkliche Leute, die aus dem Bereich New-Commerce, Online-Handel kommen, ähnlich wie ich aus dem stationären Bereich komme. Jeder hat vielleicht auch seine Settings und Mindsettings. Jeder hat vielleicht auch seine Überzeugungen. Aber wir wissen alle, dass heute natürlich die Antworten nicht schwarz und weiß sind. Und das zeigt genau, glaube ich, unsere Stärke, dass wir in Projekten genau diese verschiedenen Sichtweisen im eigenen Haus haben und kombinieren können und damit natürlich vieles Gutes erreichen in dem Kreis. Ja, ich fasse uns mal so ein bisschen zusammen. Ich will gar nicht so viel Eigenwerbung hier machen, sondern eher erläutern, warum wir hier sitzen. Ich glaube, dass wir zwei Sachen sehr wichtig können, nämlich Pragmatismus und zielgerichtete Lösungen auf alle möglichen Fragen, um das Thema Handel zu liefern. Und das ist, glaube ich, gerade auch in solchen verrückten Zeiten, wie wir es jetzt haben, wo alles Gelernte so ein bisschen zu hinterfragen ist und auf den Kopf gestellt wird durch so eine Krise, wo keiner Lösung in der Schublade hat, glaube ich, fast das Wichtigste auch als Berater heute mitbringen zu können, nämlich rechts und links gucken zu können, vielleicht mal den Finger auch zu heben oder der Advocatus Diabolus zu sein. Und das sehen wir, das haben wir gelernt im Mittelstand. Das kommt uns auch bei Großunternehmen und Großprojekten zugute, weil auch da immer mehr Pragmatismus und Zielgerichtetheit gefragt wird. Und das ist so mal versucht, in der Kürze zusammenzufassen, was uns den ganzen lieben Tag beschäftigt.
Ja, du hast wieder eine ganze Menge Stichworte geliefert. Vielleicht kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern als Partner von HDE. Welche Projekte gerade jetzt in der Corona-Krise zum Thema Digitalisierung massiv und wahrscheinlich auch mit einem hohen Erfolgsfaktor vorangetrieben werden?
Also sehr unterschiedlich. Also ich glaube, was wesentlich ist, das sehen wir auch im Zusammenhang mit dem Handelsverband, und wir waren natürlich auch da ein starker Sparringspartner, auch in der Zusammenarbeit mit politischen Stellen und vielen Maßnahmenpaketen, die geschnürt wurden, weil wir natürlich da einfach auch ein tiefes Verständnis haben für die verschiedenen Fragestellungen im Handel. Ich habe es ja eben gesagt, nicht nur Handelsunternehmen, auch die Immobilienbesitzer haben andere Themen und alle müssen natürlich gemeinsam versuchen, Lösungen zu machen. Ich glaube, das Besondere in Richtung Digitalisierung ist, dass bei vielen oder viele notgedrungen auf das Digitalisierungsthema springen mussten. Vorher konnte man sich immer noch ausreden, ich bin ja kein Amazon und das nur was für die Großen, ich habe auch kein Budget. Und als die Läden natürlich zu waren, blieb mir nichts anderes übrig. Entweder ich mache die Füße hoch und schaue, wie meine Vermögen schmelzen oder ich musste neue Wege finden. Und das war, glaube ich, heilsam. Zweite Ebene, die da vorteilhaft war, ist, glaube ich, dass die Kunden natürlich auch sehr fehlerverzeihend waren. Also man musste nicht alles perfekt machen und es war vielleicht sogar manchmal charmant, rechts und links zu gehen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das hat auch die Politik verstanden und auch der Handelsverband sehr stark unterstützt. Gibt ja heute auch sehr massive Förderprogramme zum Thema der Digitalisierung. Also ich glaube, dass grundsätzlich dieser Tenor erkannt wurde. Was aber die Herausforderung, glaube ich, ist und was es natürlich immer für solche Verbände schwierig macht, das gilt im Übrigen nicht nur für politische Verbände, zu denen ich jetzt mal auch den Handelsverband im positiven Sinne ziehe, sondern auch Einkaufskooperationen, ist natürlich, dass dennoch die Herausforderungen und Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich sind, auch die Ausgangssituationen sehr unterschiedlich. Ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist ja nicht nur durch Corona bedingt, sondern vorher schon waren große Unsicherheiten und Entwicklungen drin. Und man sah eigentlich immer, dass es am Ende aber doch um individuelle Lösungen ging, um individuelle Probleme aufzugreifen. Ich will nur erwähnen, wir waren vor einigen Jahren sehr aktiv bei den Projekten Digitale Einkaufsstadt, wo wir uns ja sehr aktiv mit Marktplätzen beschäftigt haben, aber gar nicht aus dem Ansatz, wir führen jetzt einen Marktplatz ein, ob mit eBay oder sonstiges, sondern erst, wo sind eigentlich die Probleme der Stadt und der Händler, der Gastronomen, der Dienstleister, der Ärzte, die gehören alle in der Stadt dazu, der städtischen Verantwortlichen und am Ende natürlich die Bürgerinnen und Bürger aller verschiedenen Altersgruppen und Strukturen. Und das war sehr interessant, dass es zwar einen sehr, sehr großen gemeinsamen Bereich gab, aber doch das Entscheidende, wie immer in allem, die Unterschiede waren. Und die waren sehr, sehr schwierig dann in dem Prozess zu etablieren. Und vielleicht darf ich das aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ja gesagt, wir haben Kollegen, die machen nur Standortberatung und sind sehr stark also mit Kommunen unterwegs. Die haben mich gewarnt als Unternehmensberater, den wilden Haufen Stadt und Kommune hier mal versuchen zu betreuen. Und ich dachte, Mensch, ich bin Einkaufskooperationen gewöhnt, was soll mir passieren? Und ich habe aber lernen müssen, dass das in der Tat natürlich in dieser Gemengelage extrem schwierig ist und habe witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, im Ergebnis auch natürlich noch besser verstehen können, was auch die Probleme von solchen kommunalen Mitarbeitern sind, so einen Hühnerhaufen mit ganz unterschiedlichen Interessen erstmal auf eine Linie zu kriegen. Und das ist ja ganz spannend, weil instruktiv auch für alle Digitalisierungsprojekte, weil ich glaube, das ist immer das Spannende, da die richtigen Ziele zu definieren, die viel treffen, die auch erfüllbar sind. Und dann so ein Hühnerhaufen, ob es nur Unternehmen ist, Einkaufskooperation, Stadt, Kommune, versuchen, auf einen gleichen Weg zu kriegen. Und ich glaube, das ist das Spannende, woran die meisten Themen auch scheitern. Und ich glaube, dass das ganz, ganz interessant ist, das zu erkennen. Und da hilft natürlich, wenn ich den Gedanken nochmal aufgreifen darf, so eine Krise, weil es irgendwo nochmal hilft, sich aufs Wesentliche zu fokussieren. Und das ist, glaube ich, eine große Chance, um die es geht.
Da möchte ich mal bei dem Thema Marktplatz bleiben, weil wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. Es gibt natürlich jetzt auch in München die Plattform Kauflokal. Und ich kann es auch nur bestätigen aus meiner eigenen Beratungstätigkeit, die Integration und die Vernetzung der unterschiedlichsten Interaktionspartner und das Herausfiltern der eigenen Zielsetzung ist unwahrscheinlich schwierig. Ich persönlich habe zumindest, was ich jetzt an Kauflokal wahrgenommen habe, jetzt erstmal positiv wahrgenommen, dass es da eigentlich gar nicht darum geht, jetzt online zu verkaufen, sondern tatsächlich diese Interaktion, das Engagement zwischen Händler und dem Customer wieder nach vorne zu bringen. Und vielleicht kannst du hier mal so ein bisschen schildern, weil ich glaube, das ist eine recht gute Plattform, wie sie sich momentan etabliert, gerade in Zeiten von Corona. Ich glaube, da sind ja schon 200, 250 Händler mit integriert. Und wie diese Plattform national sich ausrollen möchte.
Ja, ich kann das gerne mal versuchen. Sicherlich die aktiven Akteure sind da deutlich tiefer noch im Bilde. Aber das ist ein schönes Beispiel für das, was ich eben sagte. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr aufholen. Dieses Kauflokal ist ja ein Engagement eigentlich aus den Münchner ersten Häusern. Das sind sozusagen so Local Heroes aus der Innenstadt München, die vielen bekannt sind und die auch eine touristische Bedeutung haben. Und dieses Thema Kauflokal war ja sozusagen eine Weiterentwicklung, dass man eben gesagt hat, jungen regionalen Startups ergeben wir die Möglichkeit, auf unseren Flächen zu agieren. Das heißt, Hirma war ein starker Treiber, danach sind Bettenried und verschiedene Kollegen aufgesprungen, der Traditionshäuser, der ersten Häuser Münchens, und haben dann am Anfang erstmal gesagt, wir haben große Flächen, Wir brauchen aber auch eine Frequenz und Attraktivität und wir verbinden das, indem wir ja lokalen Startups von der, die irgendwelche Sachen näht, bis hin zu größeren Startups, die durchaus schon Finanzierungsrunden hinter sich haben, geben wir die Möglichkeit, unsere Flächen zu nutzen. Das war die Kernidee. Das war ja witzigerweise auch der Start dieses Jahr, wo ich dabei sein durfte, wo man diese in so einem kleinen Soft-Opening diese vorstellt. Das waren schon die Anfänge der Corona-Krise. Und dann kam genau diese Krise dazwischen, dass dieses Element natürlich nicht mehr funktionierte, weil die Flächen zu waren. So, und daraus ist dann unter dem starken Engagement von David Thomas von Irma natürlich genau die Suche gekommen nach Alternativen. Was machen wir jetzt? Und dann lag natürlich das nahe, so eine Kooperation auf das Thema Online zu übertragen. Und das finde ich genau das Spannende. Es ging nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt einen Marktplatz bauen, sondern wir müssen sagen, unser Konzept ist da, diese Werte stehen auch noch, wir wollen Kooperationen bilden, Lokales verbinden, aber mit einem Nutzen für den Konsumenten, Klammer auf, auch für die beteiligten Händler und Unternehmen, die dran sind, logisch, win-win-win-win, kann man sagen. Aber Ziel ist nicht, einen Marktplatz zu etablieren, sondern wir überlegen uns, was können wir machen hinter der jetzigen Herausforderung. Und da war die einzige Lösung zu sagen, wir machen das Ding groß, indem wir jetzt das Thema viel stärker digitalisieren, als ursprünglich der Plan war. Weil das sollte ja eigentlich ein Gegenwert sein zu dem Thema Online-Kaufen, indem ich die Leute in die Flächen ziehe und Attraktivität leiste. Das ging nicht, die Läden waren zu, also gehe ich den Weg. Und ich glaube, dadurch war die Sensibilität auch der vielen Teilnehmer erreicht. Ich meine, die haben einen sprunghaften Anstieg, weil das Modell auf diesmal auch durchlässiger ist und offener ist. Weil eine Fläche wäre begrenzt gewesen, die hatten viele Bewerbungen, mussten auswählen, wen nehme ich denn, wer passt denn dazu. Jetzt habe ich natürlich durch das Thema Digitalisierung ganz andere Möglichkeiten der Multiplikation und der Erreichung. Und das ist für mich eigentlich genau das perfekte Beispiel, glaube ich, was die Bedingung ist für erfolgreiche Digitalisierungsstrategie. Ich habe eine Idee, ich habe eine Zielsetzung, die erstmal nicht getrieben von Digitalisierung ist und schaue dann, was kann mir Digitalisierung dabei helfen. Und in diesem Prozess sind wir im Moment und ich wünsche mir und allen Beteiligten, dass es gelingt, das, was vielleicht durch Corona noch mal verstärkt wurde, angestoßen wurde, weiterzugehen. Weg von Digitalisierung um jeden Zweck. Deshalb störe ich mich nach wie vor an vielen Leuten, die sagen, jetzt muss man digitalisieren, Corona hat uns doch eins gebracht, wir brauchen alle Online-Shops. Ich glaube, das ist Quatsch. Die wollen in der Regel was verkaufen. Sondern der Weg ist zu sagen, jetzt bin ich offen, vielleicht mich zu fragen, wo kann Digitalisierung mein Vorhaben besser tragen, unterstützen und wo auch nicht. Und der Weg ist schon schwierig genug und abzuwägen. Und da sind wir genau. Und deshalb glaube ich, unterschreibe ich absolut, dass das diese Krise, wenn es vieles Schlimmes ist und vieles, was uns auch noch nicht jetzt im Ansatz vorschwebt, was da noch an Auswirkungen kommt, ein Positives haben kann, dass es die Verbesserung führt von solchen Digitalisierungsprojekten, weil ich glaube, wir eine Chance haben, jetzt viel zielgerichteter und auch mal den Mut zu haben, was auszuprobieren. Und dafür ist insofern ein Kauflokal für mich ein exzellentes Beispiel. Ich kann auch nicht sagen, ob das in 10 Jahren das Erfolgreiche ist. Über Marktplätze können wir hier sehr weit diskutieren. Und ich glaube, wichtig war in der Tat auch, um da vielleicht nochmal auf einen Aspekt einzugehen deiner Frage, dass das Thema Umsatz nicht im Fokus stand. Weil ich glaube, das ist das Fatale aus meiner Erfahrung bei allen Marktplätzen, dass es viele Beteiligte sind, die da aufspringen und die glauben, ich kann meine Umsatzrückgänge im stationären Bereich nun aus dem Online-Bereich kompensieren. Und wir wissen ja, online verdiene ich ja wahnsinnig. Da ist ja jeder Euro Umsatz im Prinzip 80% Rendite. Und die fallen natürlich dann alle extrem auf die Nase. Und wenn sie vorher schon in Schieflage waren und online nur dazu dienen sollte, mein schlechtes stationäres Geschäftsmodell eigentlich zu retten, dann sind die meist tot. Was aber auch nicht schlecht ist vielleicht manchmal.
Nein, also die Ausführungen sind schon mal klasse, weil sie auch so eine kleine Brücke bauen zu dem, zu eurem Elaboratum. Entschuldige bitte, okay? Wo ihr die Online-Händler beratet, dann gibt es natürlich nochmal diese Situation, dass ihr eben klassisch den stationären Handel beratet. Wir hatten jetzt auch schon Gespräche mit verschiedenen Startups, die genau in die gleiche Schiene fahren, die sagen, also wir haben Online-Händler, denen können wir behilflich sein mit unseren Ideen. Und sie sagen aber auch gleichzeitig, unsere Idee ist auch dafür geeignet, stationären Händlern behilflich zu sein. Alles, was das Thema Verfügbarkeit angeht, und wir können tatsächlich die Kunden auch wieder auf die Fläche bringen, weil jeder Online-Shop ist nur so gut wie die stationäre Präsenz. Also meine Frage wäre jetzt so, welche Erkenntnisse habt ihr aus eurer digitalen Expertise, Elaboratum, und dem stationären Handel, weil ihr bringt wahrscheinlich ja auch die Online-Händler Zug um Zug auf die Fläche. Und wie könnt ihr das im Umkehrschluss nutzen für die stationären Händler?
Guter Punkt. Also vielleicht, ich will einen Schritt nochmal zurückgehen oder das Mittel von oben betrachten. Also eigentlich möchte ich, und das ist auch immer mein Anliegen innerhalb unseres Firmenverbundes, dieses Thema Online-Händler, Offline-Händler, eigentlich daraus gar nicht kommen, sondern eigentlich aus meiner Sicht ist es eine Fragestellung des Geschäftsmodells. Erstmal offen für alles. Ich meine, wir wissen alle, Omnichannel, Multichannel, das wächst eh alles zusammen. Der Kunde, dem ist ja auch wurscht. Ich möchte eigentlich von dem Problem her kommen, von der Problemstellung. Und dann ist die Fragestellung, welches sind die besten Instrumente? Und dann bin ich dabei. Dann unterscheiden sich digitale Ansätze von analogen Ansätzen, von Hybridansätzen. Und da kommen dann sozusagen unsere Expertisen drin, weil in der Tat, ich habe es ja eingangs gesagt, ich postuliere für mich nicht, ich bin ein Kind des stationären Handels. Ja, ich glaube, ich kann viele strategische Themen auch bewerten. Die muss man auch, weil man kann online nicht bewerten, strategisch ohne stationär und markt- und branchenrelevante Unterschiede zu verstehen. Aber ich muss dann sozusagen für mich die richtige Wahl treffen. Und da sind natürlich genau die Kollegen von Elaboratum sehr stark in den Instrumenten drin. Die wissen sehr gut, was digital funktioniert, was kostet, wo die Hürden sind. Auf der anderen Seite sind unsere Kollegen sehr stark natürlich immer noch in analogen Themen. Also wir wissen genau, welcher Standort wo funktioniert. Aber die Mischung macht das extrem aus. Und ich glaube, dass das genau das ist, was logischerweise den vielen Unternehmen und ich sage explizit mittelständischen wie Großstrukturen fehlt, weil die haben meist auch Schubladendenken. Und davon müssen wir uns eigentlich versuchen zu lösen, sondern wir müssen sagen, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und jetzt guck mal, welches ist der beste Weg. Und da wir es alle nicht hinschaffen, betriebswirtschaftlich zu sagen, jetzt probiere ich mal 100 Wege aus und hoffe, der 99. ist dann der richtige, da werden wir alle nicht überleben, gilt es darum, die richtige Vorauswahl zu treffen. In einer unheimlichen Dynamik, in einer unheimlichen Unsicherheit. Und in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das auch sehr stark auf den Mittelstand übertrifft und eigentlich der Mittelstand die größten Potenziale darin hat in diesem ganzen Weg. Die waren am Anfang sehr schwierig mit allen Online-Themen, weil der Unternehmer oder die Unternehmer gesagt, kostet viel Geld, ich habe überhaupt keine Expertise, ich bin vielleicht auch ein Digitalverweigerer, das hatten wir auch in der Corona-Krise, die auf einmal angefangen haben, Social Media, und haben eine Woche vor der Krise noch gesagt, never ever, wer guckt sich sowas an, das ist alles bald wieder weg. Jetzt reingesprungen sind, auch ein schöner Aspekt, aber das ist für mich das Besondere, dass der eigentlich der Mittelstand einer der großen Nutznießer ist, von dem alles, was du angedeutet hast, Experience auf der Fläche, meine, manchmal müssen wir aufpassen, nicht zu viel Englisch zu machen, weil das schreckt viele ab. Wir versuchen, so einen Mittelweg zu machen. Das ist auch immer das, wenn ich mit den Kollegen von Elaboratum zusammen bin, dass ich versuche, das Buzzwording zurückzusetzen. Die korrigieren bei mir und sagen, jetzt versuche auch mal ein paar moderne Begriffe reinzusetzen. Also es ist ein fruchtbares Miteinander, was wichtig ist. Und darum geht es aber am Ende, dass wir die richtigen Maßnahmen treffen und um das weiterzuführen, der Mittelstand hat die größten Potenziale, in diesen Bereich reinzugehen, weil er auch die größte Beweglichkeit hat. Aber er hat die größte Herausforderung, weil er eben nicht die Strukturen hat, da auch mal vielleicht Budgets rauszusetzen. Das sind alles Themen, wo vielleicht Großunternehmen weiter sind, die auch vielleicht manchmal mehr Mut haben können. Aber der Mittelständler ist grundsätzlich beweglicher. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist, weshalb wir eigentlich erst die Digitalisierung im Mittelstand vor uns haben. Wenn es uns aber gelingt, von Anfang an nicht die typischen Fehler gemacht zu machen in solchen Projekten, dass entweder Erwartungshaltung zu hoch sind, falsche Wege gesetzt werden. Und das ist eine große, große Herausforderung. Dazu gehört, und das soll jetzt keine Werbung für uns sein, auch vielleicht mehr Geld für den strategischen Prozess und die Definition der Ziele auszugeben, als gleich einen Dienstleister reinzuholen, der einen Online-Shop hat und komischerweise in der Analysephase zum Ergebnis kommt, mein Shop ist der Beste. Das mag stimmen, ja, gibt es auch viele, viele gute, aber bei vielen stimmt es eben nicht. Und dann ist man nicht schon vorprogrammiert, dass das Ding in die Hose fällt. Und dann, sorry, dass ich das mal ausführe, haben wir genau den Effekt, den ich viel sehe, auch in der Zusammenarbeit mit Kooperationen, zum Beispiel Einkaufskooperationen, die vieles angestoßen haben, vieles toll angestoßen haben. Aber das, was wir auch bei Städten gemerkt haben, daran scheiterten, dass die Anforderungen so riesig auseinander sind und ich versäumt habe, den gemeinsamen Nenner ganz klar zu definieren und damit eine saubere Erwartungshaltung zu haben, dass man versucht hat, die eierlegende Wollmilchsau, ich bin zwar Bielefelder, aber mittlerweile, wie man hört, in Bayern angekommen offenbar, das dazu führt, dass es von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Und dann war das Schlimme, und das war am Anfang der Digitalisierung, deshalb haben wir auch eine eigene Tochter dafür mit Experten gegründet, dass dann die Verbandsfürsten und Verantwortlichen gesagt haben, das haben wir letztes Jahr probiert, hat uns viel Geld gekostet, für mich ist das Thema Online-Shop gestorben. Und das war nicht das Fatale. Wir sind in einer ganz dynamischen Zeit und das, was letzte Woche noch nicht funktionierte, funktioniert übernächste Woche.
Genau. Ich mische mich da auch noch mal ganz kurz ein. Ich habe da noch eine Frage zu eurem Vorgehen. Ne, es gibt ja viele Beratungsunternehmen, die dann Verträge haben mit bestimmten Dienstleistern und sagen, guck mal, dann gehst du in die Richtung. Wie macht ihr das? Also ich höre gerade schon, dass ihr dann ein relativ holistisches Bild dann zeichnen wollt von den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Aber ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig für den Zuhörenden. Was sind eure Erfahrungen, wie man am besten so einen Ablauf der Beratung umsetzen kann und was sind die einzelnen Schritte, die dann auch zum Erfolg führen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Herausforderung, ehrlich gesagt, dass wir versuchen, sehr breit erstmal an solche Themen ranzugehen. Im Prinzip fokussieren wir uns, das sagt jetzt jeder, sehr stark auf die Problemstellung. Das ist aber eine Herausforderung in der Tat für uns auch. Es gibt eben wenig Standards, weil die Fragestellungen sehr individuell sind von dem Hintergrund. Wir versuchen mit unseren Expertisen, und wie gesagt, wir haben Branchen-Know-how sehr stark, wir haben Online-Offline-Know-how, wir kennen Immobilienseiten, also im Prinzip mit einer 360-Grad-Form versuchen wir sehr stark, die Kernproblematik erstmal zu strukturieren und anzugehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Step, der vielen Auftraggebern so schwerfällt, aus ganz nachvollziehbaren Gründen. Da ist natürlich in der Tat eine große Hilfe. Wir sagen immer, da wo andere Experten wissen, einkaufen müssen, und da sind dann meist irgendwelche Kickbacks und Sonstiges hinter, haben wir den Experten nebenan. Ja, und den kann ich auch mal fragen. Wenn das Projekt groß genug ist, nehme ich ihn mit zum Kunden. Wenn es zu klein ist, ist es schwierig, weil da ist dann keine Zahlungsbereitschaft. Aber dieses Wissen kommt trotzdem mit. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt für euch bei allen Projekten. Da erzähle ich auch keinem was Neues. Aber gerade im Thema Digitalisierung, ich meine, ich will jetzt nicht Frau Merkel zitieren, aber das Thema Neuland war ja so verkehrt nicht, was sie damals ansetzte. Und das erleben wir jeden Tag. Also ich muss dieses Problem erstmal ganz genau auf den Punkt bringen. Ob das immer gelingt, sei dahingenommen. Und wenn ich das erstmal habe, ist der richtige Schritt gemacht. Nur leider ist damit noch kein Ergebnis drin. Und das ist natürlich nur unsicher. Dann sage ich, jetzt habe ich Geld ausgegeben und jetzt haben wir unser Problem quantifiziert oder konkretisiert. Boah, eigentlich wollte ich für das Geld schon mal eine Lösung haben, aber das geht leider nicht immer. Und dann darauf einzusteigen, das abzupennen. Und dann muss ich sehr früh mich immer noch überlegen, setze ich jetzt auf einen Dienstleister? Wir haben ein sehr breites Netzwerk. Wir versuchen da aber sehr unabhängig zu agieren. Weil manchmal muss ich dann auch eine Entscheidung treffen für einen Partner. Gerade im Thema digital gibt es so viel Neuentwicklung und der Partner, den ich heute als besten im Pitch erachte, der ist übermorgen vielleicht schon überholt. Ich glaube, dass das auch nicht immer das Kritische ist. Also ich glaube, das haben wir versucht an dem Projekt, zum Beispiel Marktplatz, digitale Einkaufsstadt zu machen. Wir haben da nachher welche eingeladen und haben nachher so ein paar No-Gos definiert, gemeinsam mit dem Auftraggeber. Was darf nicht beim Dienstleister das Risiko sein? Also zum Beispiel nachhaltiges Geschäftsmodell war uns das ganz Wichtige. Uns bringt kein Partner, der im halben Jahr pleite ist oder die Preise anheben muss, weil sein Geschäftsmodell von Anfang an zum Scheiterfutter ist. Oder wichtig war da zum Beispiel, dass wir dass wir die Rechte haben an der Homepage und dem Namen. Also zu sagen, eigentlich alles, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, relativ logisch. Aber viele gehen einfach mal rein und sagen so, jetzt habe ich einen Partner, der hat bei mir angerufen, der wollte was mit mir machen, ist doch cool, der zahlt auch ein bisschen was, also marschiere ich los. Kann auch gut sein, nur führt dann zu falschen Wegen. Und das ist, glaube ich, unser Credo, was wir haben, darauf reinzugehen und dann manchmal auch zu der Not zu kommen, zu sagen, pass mal auf, deine Erwartungshaltung ist schon Step 3 und wir müssen die ersten beiden Steps machen. Klassisch bei einem, das weißt du auch, Daniel, wenn wir bei einem mittelständischen Unternehmen sind, wir wollen einen Online-Shop machen. Gut, dann sprechen wir mit unseren Kollegen und dann sagen die, ja, dein Warenwirtschaftssystem und das können unseren Online-Shop aus der Untersumme X gar nicht anfangen. Dann ist der Unternehmer da und sagt, das wollte ich jetzt nicht von euch hören. Dann ist der vielleicht am Anfang auch gar nicht so zufrieden, aber später sagt er uns, das war genau der richtige Step. Und das ist das, wo ich sage, da waren wir erfolgreich.
Ja. Da sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben die Problemstellung gut analysiert und können dann die nächsten Schritte gehen. Ist soweit verstanden. Was sind die Problemstellungen, die euch jetzt gerade, wenn wir auf den stationären Handel schauen, mal, ich meine, die Krise war jetzt ein Brandbeschleuniger, klar, ne? Aber die euch immer wieder kommen. Also da gibt es mit Sicherheit 4 bis 5 Krisen oder 4 bis 5 Problemstellungen, die immer wieder auftauchen. Wenn wir die, glaube ich, auch noch mal einmal so ein bisschen klassifizieren, dann können wir, glaube ich, von dem Step aus dann in gute Lösungen einsteigen, die jetzt gerade relevant sind.
Können wir gerne mal versuchen zu bringen. Also ich versuche mal zu strukturieren, wobei ich einiges gesagt habe, dass das natürlich gar nicht so leicht ist, weil die Lösungen, auch die Probleme im Detail anders sind, ist nachvollziehbar. Aber im Prinzip gibt es ja 3 Hauptfaktoren aus meiner Sicht. die sich in der Corona-Krise auch nochmal gezeigt haben, die im Handel, und ich spreche jetzt von Handel im breiteren Sinne, online, offline, relevant sind. Das sind drei relativ große Problemstellungen, nämlich einmal ist das die Frequenz der Kunden, dann ist es die Kundenabschöpfung und dann ist es der Weg, damit Geld zu verdienen. Das sind eigentlich die drei Facetten. Wenn ich die im Griff habe, bin ich erfolgreich, kann ich nicht verhindern. So, und jetzt ist natürlich, kommt dazu, je nach Branche, je nach Unternehmensphase, je nach Wettbewerbssituation, je nach Standort, je nach Betriebstyp, sind die Schwerpunkte auf diesen drei Punkten sehr unterschiedlich. Auch im mittelständischen Filialbereich. Und da ist eigentlich schon der erste Anfang überhaupt zu überlegen, wo sind eigentlich meine Kernprobleme oder welchen dieser drei Herausforderungen muss ich ideal ansteuern oder wo habe ich das größte Potenzial? Und da unterscheiden sich ehrlich gesagt schon die Ausgangssituationen sehr, sehr stark von den Bereichen. Denn wenn ich das Thema Frequenz als Problem habe, dann muss ich mich eher mit solchen Themen beschäftigen, wie du, Daniel, eingangs gesagt hast, wie kriege ich von Online-Leute in die Geschäfte oder will ich nur online machen, weil das viel lukrativer ist und mein stationär war es eher nur ein Showroom, wo ich gar nicht was machen will, à la Samsung, Frankfurt. Da sind verschiedene Elemente, aber ich muss vorher mir klar sein, was ist eigentlich das Problem? Und deckt diese Lösung, dieses Best Practice, zahlt das genau auf meine Problemstellung an? Wie kann ich es für mich adaptieren? Ich erlebe halt immer mehr die Möglichkeit, es ist ein tolles, gehyptes Thema. Daniel, du weißt, wir beide sind seit vielen Jahren bei Store of the Year mit tollen, tollen Konzepten. Und wie viele Anrufe habe ich nachdem so ein Konzept dann, das wollen wir genauso umsetzen. Wo ich dann sagen muss, ist das wirklich das Richtige? Hört sich nett an, mache ich. Finde ich Leute, die euch das umsetzen, die sagen sofort, jawohl, mache ich. Aber ist das das Richtige? Und das gilt weiter. Also Frequenzschaffung ist wichtig. Da ist die Frage, ist es ein Marketingthema? Das war fast allen beim Thema Frequenzschaffung relevant. Wie kann ich Leute ansprechen? Wie kriege ich die rein? Das war durch Corona ja sehr spannend, wenn ich ausholen darf, weil sich im Prinzip die Resilienzfaktoren geändert haben. Ja, also die Standorte, die auf einmal, die früher rannten, wo ich mir sicher war, Kaufingerstraße München, 1A-Lage. Ja, jeder Mieter hat dann überlegt, machen wir dieses Jahr 5% oder 6% Mieterhöhung. Das läuft. Die sind heute noch nicht wieder auf dem Stand. Tolle Shoppingcenter, Flughäfen, katastrophal durch die Krise. Und auf einmal haben die ein Revival, so diese, eigentlich die verlorenen Standorte fast, wo früher jeder sagte, ach Mensch, schade, dass du da bist. Ach, das ist deine Immobilie, ja, da kannst du natürlich auch nicht raus und ist doof. Die sehen wir im Moment als vorteilhaft. Wie lange das wirkt, wieder da anders. Also da sieht man auch, dass in der jetzigen Phase da eine Verschiebung war. Dann haben wir das Thema Abschöpfung, beschäftigt uns sehr stark. Wir beschäftigen uns sehr stark im Moment, überhaupt neue KPIs auch im Handel einzuführen. Also nicht nur Umsatz auf der Fläche und meinen Mitarbeitern morgen zu sagen, du musst 50.000 Umsatz machen. Ja, egal wie, stellst dich an die Kasse und klebst deine Zettelchen dann an den, der schon was entschieden hat. Wir kennen die Spielchen alle, sondern sehr stark Führung. Das machen Große zum Teil schon, manchmal aber vielleicht zu übertrieben. Und im Mittelstand sind wir im Moment dabei, das sehr stark überhaupt in der Denke umzusetzen. Sehr spannende Ansätze. Und da bin ich aber dann schon wieder dabei, Unterstützung Digitalisierung. Habe ich überhaupt Frequenzmessung? Kann ich überhaupt meine Conversion ermitteln? Kann mein Warenwirtschaftssystem das? Also ihr seht, ein Problem bedingt natürlich viel mehr andere Themen. Und da ist es hilfreich, jemanden zu haben, der das irgendwie Art schon mal durchgespielt hat und dann auch genau die richtigen Stellen zieht. Das Letzte ist dann Einkauf. Auch da haben wir im Moment viele, viele Themen. Eigenmodelle, Spezialmodelle, was auch wichtig ist für Online-Shops. Ja, wenn ich einen Online-Shop mache, ist schon gut, wenn ich meine komplette Lieferkette im Griff habe. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten, als wenn ich nur ein Reseller bin oder ein Multi-Label-Anbieter. Oder auch Einkaufsoptimierung, Lieferantenkonzentration ist im Prinzip auch spannend, war durch die Krise auch wieder durcheinander geworfen. Früher hätte ich Ihnen auch oder allen gesagt, mach Konzentration auf ein paar weniger Lieferanten, kannst du die Boni erhöhen, Konzentrationsbonus. In der Krise hat sich bewährt, dass ich auch nur nach 15 Lieferanten hatte, die auf einmal, weil sie nicht in Italien saßen oder sonstiges, weiter produzieren konnten. Oder weil sie nicht in China saßen, Liefersicherheit stützen können. Aber man sieht, die Komplexität hat zugenommen und deshalb tue ich mich sehr schwer zu sagen, das sind die vier High-Themen, um die es geht. Mein Credo ist, auch wenn das vielleicht jetzt schwieriger ist, eher zu sagen, das Geschäftsmodell, und wir hatten noch nie so viele Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu optimieren, auch kostengering, viel höhere Effizienz zu machen, Prozesse zu optimieren. Aber es gibt nicht die vier Bass-Themen, sondern es gibt sehr starke Herausforderung und ich bin mir sicher, für jede Herausforderung, die ich habe in der Geschäftsfeldoptimierung oder Aufsetzung, gibt es dann spezifisch die 3-4 Methodiken, sehr konkret, wahrscheinlich auch die 3-4 Partner, mit denen ich das relativ gut umsetzen kann. Aber die muss ich halt finden, indem ich vorher den Prozess sauber mache.
Danke, dass wir das nochmal jetzt auch hören konnten. Also es ist schon ein bisschen komplexer, als man sich das immer so vorstellt. Aber wir haben ja schon Kernprobleme jetzt identifizieren können. Aus Ihrer jahrelangen Erfahrung würde mich jetzt interessieren, haben Sie einen Best Case, den Sie vielleicht kurz vorstellen oder pitchen können? Also etwas, wo Sie auch sagen, was wir da gemacht haben, also auch in der Problemfindung und in der Abstraktion des Problems, um dann wirklich Lösungen anzusetzen. Da haben wir ein Thema aufgesetzt, was zur kompletten Kundenzufriedenheit dann geführt hat. Schwierig, ich weiß.
Es ist nahezu unmöglich. Also ich will da auch gar keinen einzelnen hervorheben. Also die waren alle ganz verschiedene Themen. Also der Anspruch ist, dass fast jedes Projekt in diese Richtung geht, was natürlich gelogen wäre, wenn ich das hier so mit breiter Brust setze. Also der Anspruch ist bei jedem da, gelingt nicht immer. Aber es gibt so viele Themen. Es gibt im Moment so viele spannende Themen. Jetzt, wir werden am 26.08. mit dem Handelsverband NRW genau zu diesem Thema Frequenz, Steuerung auf der Fläche unseren POS-Navigator vorstellen. Spannend ist, es gibt ja diese Digitalförderung, hatte ich ja eingangs gesagt, auf deine Frage, Daniel, wo bis zu 90% von solchen Digitalprojekten ja gefördert werden, zumindest in NRW, die gibt es bundesweit mit anderen Konstellationen. Da kann ich nur einladen, wer Interesse hat, am 26.08. sich bei dem kostenlosen Webinar anzumelden. Ist zwar fokussiert auf NRW, aber ich denke, Herr Gallus wird auch nicht schimpfen, wenn wir da jemanden rechts und links dazu nehmen, wo wir genau sowas mal versuchen aufzuzeigen, wie doch relativ einfach das theoretisch möglich ist, so ein Thema zu setzen. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was wir mit ein, zwei Kunden sehr eng entwickelt haben, aus deren Problemstellung, wo wir dann aber erkannt haben, das ist natürlich ein Problem, was sich übertragen lässt mit richtigen Anpassungen. Das kann ich nennen, oder wo wir für Verbundgruppen strategische Themen erarbeiten. Also es gibt unzählige, ehrlich gesagt, vielleicht hört man das auch aus meiner Euphorie raus, das ist der Grund, warum ich nach wie vor den Handel als das Beste erlebe, weil wir so komplex sind. Es gibt eben nicht dieses eine Buzzword-Thema, wo sich alle drauf stürzen, die gibt es auch, aber am Ende des Tages, wenn ich ein bisschen nach oben gehe, sind es so komplexe Fragestellungen und es ändert sich in der Dynamik. Ich meine, Handel ist Wandel. Ich hasse dieses Wort, aber es trifft es leider. Und das ist das Spannende, glaube ich, für uns alle, wie wir hier sitzen, dass man jederzeit was Neues hat. Und dann auch selbst aus so einer Krise, die fatal war und eine riesen Unsicherheit hat, aber wieder Mut schaffen kann, weil man auf einmal wieder Veränderungen sieht und erkennt, das ist der Bereich, der interessant ist. Also sorry, wenn ich jetzt nicht hier die 3, 4 nennen kann, aber ich glaube, das ist auch schwierig und trifft es dann auch nicht.
Naja, deswegen haben wir auch am Anfang darüber gesprochen, wo liegt die Wahrheit zwischen Datenraum und Erlebnisraum? Man kann es ja nicht wirklich zu 100% beantworten, wobei ich glaube schon, dass wenn wir so ein bisschen forecasten, solche Geschichten wie Brand Experience Stores, siehe Icos, siehe Samsung, siehe Maggi und so weiter, wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich sein werden mit einer entsprechenden Personaldichte, mit einer super Qualität und so weiter. Und ich glaube, dass sich diese erfolgreichen Konzepte, dass sie eine direkte Auswirkung auf den klassischen Einzelhandel haben. Und da muss sich der Einzelhandel schon überlegen, bei diesen Buzzwörtern, ne, also Experience und was übernehme ich davon und wie viel Prozent übernehme ich davon? Also das ist so meine Einschätzung. Und da müssen sie sich, glaube ich, schon ein bisschen verändern und veränderungswillig sein.
Ja, ich unterstütze dich 100%. Aber Experience und so, das ist ja erstmal im Kern nichts Neues. Also immer war Kundenorientierung, ist ja egal, welche Wörter ich nenne. Also auch Conversion und Capture, das war ja nichts Neues. Ich habe früher auch schon Strichlisten geführt bei uns im Unternehmen, wer reinkam, wie belastbar die nachher waren, wenn ich mal auf Toilette war oder wenn ich gerade keine Lust hatte. Und Conversion hatten wir auch schon immer, es war Abschluss. Ich will das nicht kleinreden. Ich glaube, es ist wichtig, das zu öffnen, damit man digital geht. Ich bin aber hundertprozentig deiner Meinung und das hat sich aber eigentlich nie geändert. Die Herausforderungen werden nur größer und die Möglichkeiten werden größer und die Erwartungen der Kunden werden größer, sich darauf einzuspielen. Natürlich muss ich mich damit beschäftigen und das ist halt die Schwierigkeit auch, die viele Unternehmer gerade im Mittelstand haben. Das gilt aber auch bei Konzernen, weil die natürlich dann eher die Schwierigkeit haben, sehr in Bereichen und Egoismen zu denken und sagen, hier ist mein Silo und bitte nicht rechts und links. Also die Probleme sind überall der Fall. Dass ich das genau fragen muss, wo ist der spannende Ansatz? Und ich glaube, sehr, sehr viel ist daraus instruktiv. Ich meine, wir kennen ja auch die Kollegen von Found, beschäftigen uns damit, haben auch mit dem Flughafen München an solchen Modellen gearbeitet, die genau auf das einzahlen. Ja, das, ich will jetzt gar nicht zu sehr ausführen, wir könnten auch von Höchstgen auf Stöckskin kommen, aber das Thema Umsatzmiete ist in Ansätzen schon tot und wird immer toter. Da ist das Thema Frequenzmiete, was ja gedanklich sehr spannend ist, auch von solchen Modellen, viel interessanter. Das haben wir mit dem Flughafen auch diskutiert. Die können ja sogar noch entscheiden, wenn sie irgendwann mal wieder fliegen, in welchem Finger landet nun die Moskau-Maschine. Das ist interessant für einen Teil der Marken. Die wollen nur wissen, wie viele russische Mitbürger mit Geld laufen an mir vorbei. Und es gibt Märchen mit Marken, die sagen, wir wären aber die Araber viel lieber oder die Businesskunden. Und das wird die Zukunft sein. Das ermöglicht uns auch Digitalisierung. Wir arbeiten im Moment mit Startups zusammen, die auf der Fläche Laufwege viel besser und günstiger tracken können, auch mit Datenschutzkonformität und sonstiges. Nur die kommen, die tun sich sehr schwer, Piloten aufzusetzen, weil es geht nicht darum, so eine Technik zu setzen, sondern die Zielsetzung, den Benefit dahinter zu verkaufen. Und das ist meist die Schwierigkeit. Es gibt immer Mutige, ob ich nun Bonprix und sonstige setzen, wo einfach mal Unternehmer sind, ob nun Mittelständler oder Große, die sagen, jetzt geben wir mal ein bisschen Geld aus und probieren mal was Verrücktes aus. Vielleicht klappt es auch nicht. Und in der Regel gibt es da immer was, was gut funktioniert und was ich übertragen kann. Aber die meisten Themen scheitern doch, dass nicht die Technik, nicht die digitale Möglichkeit erstmal im Vordergrund steht, sondern was will ich damit erreichen? Und dann gucke ich, was ist damit der richtige Weg? Und dann gibt es viele, 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 die aus diesen Founds und sonstigen lernen können, ob nun das Ganze oder nur Teile oder adaptiert und damit einen großen Vorteil setzen. Am Ende geht es aber nur darum, mehr Experience, wenn ich das aufgreife, für den Kunden zu machen, also Kundenorientierung zu erreichen. Und das war vor 65 Jahren ähnlich, unter ganz anderen Parametern. Ja, ich will das auch nicht kleinreden. Ich will jetzt da überhaupt nicht sagen, hey, aber ich glaube, es hilft manchmal, sich das vor Augen zu führen. Und dann bin ich dabei. Und jetzt und heute brauche ich es, weil das Angebot ist uferlos und ich werde eben nicht alles ausprobieren können. Heute brauche ich die richtigen Partner, die zumindest mich in die richtige Richtung schubsen oder auch mal sagen, ich kann dir nicht sagen, ob das der richtige Weg ist. Aber ich kann mit dir zusammen oder kann dich unterstützen, dass wir mal so was ausprobieren, so Concept of Proof, was die ITler ja sagen, wobei es für mich eigentlich nur darum geht, zu prüfen, ob die Benefits wirklich so sind, wie wir uns die denken, ob die realistisch sind. Ja, das ist eigentlich im Vordergrund. Also Proof of Benefits würde ich heute als Strategieberater eher sagen. Und dann das auszuprobieren. Das muss möglichst günstig sein oder ich muss meine Projekte so klar definieren, dass ich irgendwann den Exit-Point habe. Das ist ja bei vielen auch nicht der Fall. Dann ist so viel Geld verbrannt, dass ich entweder sage, jetzt lass uns das auf Teufel komm raus. Das ist im Übrigen potenziertes Problem heute bei Kommunen, weil die viel mehr Mitleute haben und nicht das eigene Geld haben und gewählt werden wollen. Und also kann ich auch verstehen, die Problemstellung. Aber das muss man verstehen und dann auch diese Projekte besser steuern zu können, vorantreiben zu können. Aber jetzt komme ich schon wieder von Höchstgen auf Stöckstgen.
So. Ja, ja, wir sind auch so ein bisschen in der Zeit. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen, aber auch mit den Erkenntnissen, die ich aus den vielen Podcasts mit Markus Meyer jetzt gewonnen habe. Also im Prinzip muss man brutal aus Kundensicht denken und für den Kunden die entsprechenden Kraftorte schaffen. Und wir müssen in der Lage sein, also der Händler muss in der Lage sein, hier, das war, fand ich einen ganz tollen Satz, eine Humanisierung zwischen Mensch und digitaler Technologie hinzubekommen, also diese Nahtstelle zu optimieren. Und ich glaube, da liegt dann die Zukunft und dann ist es egal, wie weit ich Erlebnisraum bin und wie weit ich Datenraum bin. Also wenn du mit mir da konform gehst, würde ich nämlich ganz gerne an unseren Moderator wieder zurückverweisen. War ein tolles Interview, vielen Dank.
Ich danke.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank und ich denke, das ist einfach jetzt auch ein Aufruf gewesen, sich noch viel mehr damit zu befassen, was ist wirklich das Manko, was ist mein Problem, was ich lösen möchte. Und wenn man darüber eine Klarheit erlangen möchte, braucht man jemanden, der einen begleitet, der so ein bisschen, ja, vielleicht dann auch einen Finger in die Wunde legt und eine Strategie mit jemandem zusammen entwickelt. Also Sebastian Deppe, der für die BBE Handelsberatung gesprochen hat, zeigt hier auch ganz klar auf, dass Probleme nicht singulär dann zu beantworten sind, sondern dann auch wirklich nach der besten Lösung gesucht werden muss. Ich freue mich drauf, wenn ihr auch weiterhin unseren Themen folgt. Wir versuchen auch eine ganze Bandbreite der Lösungen zur Verfügung zu stellen und hier Wissen zu vermitteln. Falls Fragen kommen an Sebastian Deppe oder an die BBE, meldet euch gerne bei uns. Ihr kontaktiert uns am besten über unser LinkedIn-Profil oder auf der Website trendforum-retail.de. Jeden Donnerstag früh gibt es einen neuen Podcast, ein neues Thema. Ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt. So, jetzt geht's weiter an die Arbeit. Heiter weiter.